Bildung in Thüringen. Wir begrüßen die Hörerinnen von Radio Frei in Erfurt und von Offenen Kanal in Jena.
Sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Lotte in Weimar und von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg.
Herzlich willkommen bei
Bildung in Thüringen. Diskussionen zur Bildungspolitik.
Fragen zur Erziehung.
Neuigkeiten aus Kitas,
Schulen und Hochschulen. Bildung in Thüringen, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr auf Radio Frei.
Ja. Herzlich willkommen bei Bildung in Thüringen. Ihr merkt, wir haben gerade technische Probleme. Er spielt das immer wieder neu ab. Warum, wissen wir nicht, aber das macht nichts. Ich habe jetzt einfach auf Stopp gedrückt. Herzlich willkommen bei Bildung in Thüringen. Mein Name ist Michael und neben mir sitzt heute
Lotta.
Genau, und für Lotta ist es eine Premiere heute. Sie ist zum ersten Mal, zumindest im Rahmen von dieser Sendung, hier im Studio. Sie hat mich gerade ganz böse angeschaut, weil ich es mir nicht gemerkt habe, dass sie mir schon mal erzählt hatte, dass sie schon mal hier war im Rahmen eines ganz anderen Projekts. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, was du hier warst schon mal.
Also ich war schon mal hier in den Räumen von Radio Frei, weil ich an einem Kunstprojekt teilgenommen habe und wir haben hier ein bisschen dafür geprobt und ich habe was eingesprochen. Also ich weiß nicht, das waren so 15 Sekunden oder so, die ich das eingesprochen habe. Ja.
Okay. Du bist ja bei uns, also bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die Gewerkschaft für den Bildungsbereich, als FSJlerin unterwegs und deswegen werde ich dir auch gleich zwei, drei spannende Fragen stellen. Ich wollte euch aber nur sagen, was wir noch vorhaben. Also nebst einem Kurzinterview mit Lotta und einem länger vorbereiteten Interview mit Norman Hahn, das ist ihr Chef wiederum beim Träger der LKJ, Thüringen, Landeskulturelle Jugendbildung Thüringen, haben wir im Vorfeld ein 20-minütiges Interview geführt. Was ist eigentlich ein FSJ? Wie geht das bei der LKJ? Wo bewirbt man sich? Etc. Und dazu haben wir noch zwei andere Interviews für euch vorbereitet. Im Moment ist es so, aus Corona-Gründen oder manchmal auch aus zeitlichen Gründen, wir machen das per Videokonferenz oder bei uns im Büro. Und zwar haben wir einmal mit Thomas Hoffmann gesprochen über die Situation der Thüringer Hochschulen im Wintersemester, die alle mit wehenden Fahnen in Präsenz gestartet sind und mit eingezogenen Fahnen online wieder rausgekommen sind. Da gibt er uns einen Überblick darüber und was das alles bedeutet, sowohl die Situation für die Studierenden als auch für die Beschäftigten an den Hochschulen. Und das zweite Interview, das geht in die ähnliche Richtung, aber das betrifft den Bereich Erwachsenenbildung und berufliche Fort- und Weiterbildung. Dort haben wir ein Gespräch geführt mit Uwe Rosbach, das dann am Ende der Sendung. Uwe Rosbach ist bei der GEW Thüringen der Leiter des Referats Erwachsenenbildung, berufliche Fort- und Weiterbildung. Jetzt aber zu dir, Lotta. Erzähl nochmal, du machst ein FSJ Politik bei der GEW Thüringen. Für unsere Zuhörer, die das nicht kennen, ganz kurz geschildert, was ist ein FSJ Politik? Was macht man da?
Also bei dem FSJ geht es darum, ein Jahr, also 12 Monate, eine Art Praktikum zu machen. Man bekommt nicht viel Geld, aber es geht auch nicht darum, sondern eher darum, eine Erfahrung zu machen, in die Arbeitswelt reinzuschnuppern und ja, so ein bisschen ungezwungen dort sich auszuprobieren.
Okay, jetzt heißt es aber, das heißt ja nicht FSJ Kultur oder FSJ Ökologie, sondern das heißt gezielt FSJ Politik. Jetzt könnte man annehmen, okay, FSJ Politik, das macht man bei einer Partei.
Aber geht
du bist,
auch.
Du bist nicht bei einer Partei.
Nee, also einige meiner KollegInnen, die ich über die LKJ kenne, sind auch bei Parteien. Aber so eine Gewerkschaft ist ja durchaus was Politisches. Mhm. Also da wird auch politische Arbeit geleistet, deswegen geht das auch bei der GEW.
Okay, jetzt hast du gesagt, das ist sowas wie ein Praktikum, aber dann doch nicht. Also man kriegt wenig Geld, aber vielleicht doch was. Vielleicht kannst du die ZuhörerInnen aufklären, wie viel bekommt man da, wenn das jetzt junge Leute zuhören und sagen, das könnte mich auch interessieren?
Also in Thüringen bekommt man 300 Euro im Monat. Das ist, ich habe jetzt gesagt in Thüringen, weil es von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist. Ich weiß nicht genau, wie viel es in den anderen Bundesländern ist, aber in Thüringen sind es 300. Ja, das ist nicht viel. Da muss man entweder, also nebenbei arbeiten geht eigentlich ja nicht mehr. Ich habe zum Glück noch meine Eltern da, die hinter mir stehen.
Okay, ja. Man braucht Finanziers im Rücken.
Genau.
Jetzt hast du gesagt, man kann nicht nebenbei arbeiten. Warum? Weil das ein Vollzeitjob ist?
Ja, weil es ein Vollzeitjob ist. Offiziell sind es 40 Stunden, bei der GEW ein bisschen weniger. Und da nebenbei zu arbeiten ist wirklich hart. Also das würde ich niemandem empfehlen.
Gibt es FSJlerinnen, Kolleginnen, die das machen?
Ich glaube, Leute, die ich kenne, kellnern vielleicht ab und zu mal nebenbei. Hm. Oder ich kenne jemanden, die arbeitet noch in einem Supermarkt, so am Wochenende mal. Aber sonst, denke ich, geht das nicht.
Mhm. Macht es dir denn Spaß? Kannst du es empfehlen?
Ja, ich kann es empfehlen. Also ich habe das vor allem gemacht, weil ich halt in die Arbeitswelt reinschnuppern wollte und irgendwie so ein Jahr ohne Verpflichtungen im Sinne von Schule, Leistung und mit einem Abschluss oder so haben wollte. Und ja, finde ich gut.
Okay, und ihr könnt euch bewerben bei der LKJ Thüringen. Mhm. Guckt ihr auf die Internetseite lkj-thüringen mit ue geschrieben.de. Dort sind im Moment die Bewerbungen wieder möglich für das nächste Jahr. Das heißt, das beginnt zum 1.9.
Ja.
Und läuft immer ein Jahr. Man kann aber auch kürzer machen, also Minimum sind 6 Monate. Man kann auch verlängern.
Ja.
Ah, okay. Gut, kurzer Einstieg in das FSJ. Jetzt nach der ersten Musik dann das Interview mit Norman Hahn. Norman Hahn leitet den Träger, also leitet den Bereich für das FSJ des Trägers LKJ. Die ganzen Abkürzungen sind wichtig, aber wir haben sie schon erklärt und sie werden auch nochmal erklärt. Also, die erste Musik.
Bildung in Thüringen.
Sie können die Sendung nachträglich hören in der Wochenaudiothek auf der Internetseite von Radio Frei www.radio-frei.de und als Podcast auf der Internetseite der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft www.gew-thüringen.de.
Wir haben jetzt hier gleich ein Interview mit Norman Hahn. Der ist Projektleiter der LKJ Thüringen. Also nochmal zur Erklärung, LKJ heißt Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung. Hallo.
Hallo. Danke für die Einladung.
Gerne. Norman, du bist Projektleiter und bist für die Projektleitung zuständig. Was ist dort deine Aufgabe?
Genau, erstmal vielleicht zur kurzen Ergänzung. Also ich leite sozusagen das Projekt Freiwilligendienst zur Kultur und Bildung, nicht die gesamte LKJ. Genau, dafür haben wir einen Geschäftsführer, der auch dafür verantwortlich ist. Genau, meine Aufgabe ist es, seit 2008 mache ich das jetzt, mich um die Freiwilligendienst zur Kultur und Bildung zu kümmern. Also vorrangig um das FSJ Kultur, also das freiwillige soziale Jahr im Kulturbereich, was wir seit 2001 anbieten, speziell für junge Menschen, die Interesse haben an kulturellen Belangen, an kultureller Bildung, Theater, Museen, Bibliotheken etc. Und das, was du ja machst, Lotta, das FSJ Politik, das haben wir 2019 eingefügt, auch nochmal um ein spezielles Angebot für junge Menschen zu haben, die speziell im politischen Bereich, im Bereich politischer Bildung Interessen haben. Ja, und meine Aufgabe ist es, die Projekte zu beantragen jährlich, die Abrechnung zu koordinieren. Aber ich habe auch selbst eine Seminargruppe im Kulturbereich. Das heißt, ich kümmere mich um Freiwillige im FSJ Kultur, fahre mit denen auf Seminar oder mache Online-Seminare aktuell, begleite sie, unterstütze sie vor Ort in den Einsatzstellen bei Problemen, bei Konflikten, aber versuche auch gemeinsam mit ihnen das Jahr zu reflektieren und zu gucken, ja, was bringt denn so ein Freiwilligendienst einem jungen Menschen denn persönlich?
Du hast jetzt schon ganz viel beantwortet, unter anderem auch die Frage, die ich eigentlich als nächstes stellen wollte, nämlich seit wann es das FSJ gibt. Also das ist seit 2001 macht die LKJ das. Und 2019 gibt es das FSJ Politik, wie ich jetzt gerade gelernt habe. Ist seit 2001 quasi, gibt es das FSJ da überhaupt oder hat sich da erst dann die LKJ darauf fokussiert?
Also das klassische, so wie ich immer sage, FSJ, also das Freiwillige Soziale Jahr in Kindergärten, Pflegeheimen, Krankenhäusern, das gibt es ja schon sehr lange, also über 60 Jahre existiert das schon in Deutschland und auch im Bereich Denkmalpflege und Ökologie, da gibt es das auch schon ziemlich lange. Und wir haben 2001 zusammen mit unserem Bundesverband, das ist die Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung, uns auf den Weg gemacht, einen Freiwilligendienst spezifisch für junge Menschen anzubieten, die halt im Kulturbereich das machen wollen. Also es gab vorher schon Plätze, vorrangig in Museen und Theatern. Und wir haben das sozusagen mit 5 anderen Bundesländern gemeinsam 2001 auf den Weg gebracht, weil wir der Meinung waren, dass Freiwillige im Kulturbereich beispielsweise im Rahmen der Seminare spezielle Angebote haben möchten oder Interesse haben möchten, die sich jetzt unterscheiden von denen, die jetzt Freiwillige haben, die in Pflegeheimen zum Beispiel ein FSJ machen. Also da ist der Bedarf sozusagen an Inhalten, an Bildungsinhalten ein anderer als jetzt in den klassischen sozialen Bereichen. Daher haben wir uns da auf den Weg gemacht und haben, ja, genau, dieses Format entwickelt. Und die LKJ Thüringen hat ja Freiwillige im FSJ Kulturbereich seit 2001 dann wirklich nur in Kultureinrichtungen und sonst in keinen anderen Bereichen. Und 2019 sozusagen haben wir das angeboten für den politischen Bereich, weil vorher hatten wir auch schon Einsatzstellen im Bereich politische Bildung, zum Beispiel in Gedenkstätten. Und auch da haben andere Träger sich auf Bundesebene schon vor einigen Jahren auf den Weg gemacht, auch da nochmal ein spezielles Angebot zu entwickeln, weil wir da auch der Meinung waren, Freiwillige im Bereich FSJ Politik haben auch andere Interessen, was die Bildungsarbeit angeht, als Freiwillige im FSJ Kultur.
Warte, ich will mal gleich dazwischen fragen, weil du das jetzt gerade angesprochen hast. Um jetzt mal zu plaudern, ich habe mal ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht und das hieß damals FÖJ. Und ihr nennt das aber immer FSJ Politik, FSJ Kultur, FSJ Ökologie wahrscheinlich. Erste Frage, warum ist das so? Warum habt ihr diese Bezeichnung so gewählt? Erstens und zweitens, wenn du jetzt die Dimensionen, die hast du noch nicht angesprochen. Wie viele Leute betreut ihr denn? Wie viele Jugendliche machen das? Und jetzt hast du gesagt, es gibt ja auch andere Träger. Was muss ich mir denn vorstellen? Wie viele Träger gibt es denn da, die zum Beispiel ein FSJ Politik machen in Thüringen?
Genau, also erstmal zu dem ersten Punkt. Die Bezeichnung kommt quasi daher, es gibt ein Jugendfreiwilligendienstgesetz und innerhalb dieses Jugendfreiwilligendienstgesetz gibt es 2 unterschiedliche Bereiche, einmal FSJ und einmal FÖJ. Ach so. Und daher kommen diese doch teilweise etwas verschlungenen Bezeichnungen. Also es gibt dieses Freiwillige Ökologische Jahr, was du wahrscheinlich gemacht hast. Das hat sozusagen schon so einen Eigennamen und dann gab es immer dieses Freiwillige Soziale Jahr. Und da wurden dann irgendwann Unterschiede sozusagen gemacht oder spezifische Angebote entwickelt, zum Beispiel freiwilliges soziales Jahr im Sport, freiwilliges soziales Jahr in der Denkmalpflege und dann halt freiwilliges soziales Jahr in der Kultur. Das hat sozusagen einfach mit dieser gesetzlichen Grundlage zu tun. Also es gibt jetzt kein freiwilliges kulturelles Jahr im Sinne des Gesetzgebers. Deswegen versuchen wir das immer so zu formulieren, dass klar wird, okay, die gesetzliche Grundlage, die da existiert, ist immer das Jugendfreiwilligendienstgesetz.
Okay.
Daher machen wir quasi diese verwirrenden Ausführungen sozusagen, die manchmal so ein bisschen ja, von außen etwas unklar erscheinen. Ja.
Genau. Die zweite Frage ist die zu den Dimensionen, genau.
Entschuldigung, genau. Die Frage zu den Zahlen. Also wir haben 2001 angefangen mit dem FSJ Kultur mit 25 Plätzen und sind mittlerweile bei knapp 130 Plätzen im Kulturbereich. Haben da auch nochmal zur Hilfe den Bundesfreiwilligendienst genommen, der ja auch 2011 den Zivildienst abgelöst hat in Deutschland. Und der kann auch in Trägerhand durchgeführt werden. Das hat einfach was mit der Finanzierung nochmal zu tun, welche Fördermittelgeldgeber da sozusagen Geld mit hinzugeben. Und somit konnten wir quasi die Plätze im Kulturbereich auf 130 aktuell aufbauen. Und mit dem FSJ Politik sind wir ganz klein gestartet in 2019 mit 8 Plätzen, beziehungsweise 9. Und sind da jetzt, konnten das verdoppeln dann zum Folgejahrgang hin und planen jetzt für den nächsten Jahrgang, das ist der 22er, 23er mit Beginn im September, mit 25 Plätzen im FSJ Politikbereich. Ja.
Also du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen, es gibt ganz unterschiedliche Einsatzstellen, die FSJs oder Bundesfreiwilligendienste anbieten in sozialen Einrichtungen wie einem Krankenhaus oder auch in Gedenkstätten oder wie bei uns in der Gewerkschaft. Was sind denn so die Kriterien für so eine Einsatzstelle und wie läuft die Suche beziehungsweise auch Bewerbung vielleicht von so einer Einsatzstelle ab, wenn die gerne eine FSJ-Stelle anbieten würden?
Also grundsätzlich sind es Einrichtungen, die gemeinnützig oder gemeinwohlorientiert arbeiten. Da wir ja Gelder bekommen vom Bund beispielsweise, vom Bundesministerium oder auch hier von dem vom Bildungsministerium auf Landesebene, sind es immer Mittel, die sich an gemeinnützige, gemeinwohlorientierte Einrichtungen richten. Das heißt, wir machen nicht in Wirtschaftsunternehmen, bieten wir keine Freiwilligendienste an, sondern die Kriterien müssen immer erfüllt werden, dass diese Einrichtungen ja, gemeinwohlorientiert arbeiten und einen Auftrag verfolgen, der sozusagen in das Gemeinwohl hineinwirken. Das ist sozusagen das grundsätzliche Kriterium, was wir als allererstes ansetzen. Dann müssen es Einrichtungen sein, die auch junge Menschen dabei unterstützen wollen, etwas zu lernen bei sich vor Ort. Also wir wollen nicht, dass es einfach nur in Anführungszeichen günstige Arbeitskräfte sind, dass Einrichtungen sich bei uns melden können und sagen, ja, wir brauchen unbedingt jemanden, der hier den Laden schmeißt, der bei uns die Verwaltung macht oder der sozusagen alle Aufgaben übernimmt, auf die wir keine Lust haben, sondern wir wollen damit auch selbst einen Bildungsauftrag verfolgen. Das heißt, wir wollen junge Menschen Einblick gewähren in unsere Arbeit. Wir wollen auch selbst Zeit investieren als Institution, Menschen dabei zu begleiten, vielleicht in dem Bereich mal später Fuß zu fassen. Also es ist ja auch die berufliche Orientierung spielt ja auch bei uns eine große Rolle. Das heißt, da muss auch Zeit investiert werden vor Ort, dass Einsatzstellen sagen, okay, ich begleite jemanden, ich leite jemanden an. Ich führe aber auch regelmäßig Reflexionsgespräche vor Ort mit den Freiwilligen, um herauszufinden, okay, was möchtest du denn beruflich mal für Pläne umsetzen? Sind wir da die richtige Einrichtung? Ist das der richtige Bereich für dich? Und darauf legen wir Wert, dass wir das vorher mit Einrichtungen besprechen. Also dass Freiwillige nicht nur Arbeit übernehmen, sondern auch natürlich ein bisschen Arbeit vor Ort machen, weil sie halt begleitet und angeleitet werden müssen. Wenn das klar ist, der Einsatzstelle auch, und diese Kriterien der Gemeinnützigkeit oder des gemeinwohlorientierten Einsatzes, wenn das klar ist, dann ist eine Einsatzstelle auch geeignet und kann damit einsteigen in das FSJ.
get your best trousers on. Just tonight I'm out with the animals. Breathe the smoke and get them gone. Just for tonight, I'm numb from a chemical. Standing at the gates of stone, slowly ushering in. I guess I'm going out alone, freezing almost down to the bone. Whiskey from a bottle, purest cure of a cold. Susie said you're looking old. When the night comes, there's nowhere I'd rather go. Seeing in her eyes, she knows I'll be the last one standing on the first man home. Get your best trousers on. To get lost, you worn down poser. Stevie said you never surrender, or is it run away? I struggle to remember. Walk the white line and hope that no one gets bored of my run down jokes. Get your best trousers on. It's just for tonight, I'm out with the animals. Please stop and get them
Bildung in Thüringen in Erfurt zu hören auf 96,2 MHz auf Radio Frei.
Und jetzt gleich geht es weiter mit unserem Interview mit Norman Hahn. Er ist Projektleiter bei der EKJ Thüringen und wir haben ihn befragt zum FSJ und der Arbeit mit Freiwilligen und Einsatzstellen.
Also da haben wir jetzt natürlich, wie du gerade erklärt hast, auf der einen Seite die Einsatzstellen. Auf der anderen Seite sind in dem FSJ auch immer Seminare. Ich war zum Beispiel letzte Woche auf einem. Wofür sind die Seminare denn gut? Also warum macht die LKJ die zusätzlich noch zu der Arbeit in den Einsatzstellen?
Also ich hatte ja schon gesagt, das FSJ ist ein Bildungs- und Orientierungsjahr, wo in erster Linie natürlich das Engagement der Freiwilligen im Vordergrund steht. Das heißt, ein FSJ war ja von jeher sozusagen eine Möglichkeit, sich an der Gesellschaft zu beteiligen in irgendeiner Art und Weise. Das heißt, etwas für das Gemeinwohl auch beizutragen. Das liegt sozusagen auch auf der Seite der Freiwillige. Das heißt, Freiwillige gestalten die Gesellschaft auch mit, indem sie sich in gemeinnützigen, gemeinwohlorientierten Einrichtungen einsetzen. Das spielt sozusagen die erste Rolle oder die größte Rolle. Aber auch dieser Bildungsaspekt spielt eine große Rolle, dass wir sozusagen die Zeit auch nutzen innerhalb des Jahres, dass Freiwillige nicht nur vor Ort in Einsatzstellen arbeiten, sondern auch die Seminare nutzen, um sich mit Gleichgesinnten auch auszutauschen, ihre Erfahrungen auszuwerten, sich selbst zu reflektieren, Selbstbewusstsein zu stärken. All das sind so Punkte, die innerhalb unserer Seminare eine wichtige Rolle spielen. Wie du selber schon sagst, du warst ja letzte Woche auf einem Seminar. Da war ja auch der Fokus, ging es ja auch darum zu gucken, okay, welche Erfahrungen hast du schon gemacht jetzt bisher in deinem Freiwilligendienst? Wie soll es weitergehen? Was ist für dich wichtig? Was hast du vielleicht auch bisher jetzt schon mitgenommen in den ersten 4, 5 Monaten? Das wollen wir immer wieder anstoßen, weil wir ja gerade diese spezifische Freiwilligendienste haben, wo ja die Freiwilligen ähnliche Interessen auch haben. Das heißt, da ist es eine super Möglichkeit, auch sich einfach mit Menschen auszutauschen, die vielleicht ähnliche berufliche Ziele haben, die vielleicht schon ähnliche Erfahrungen gemacht haben in ihren Einsatzstellen, Diese Punkte spielen eine ganz große Rolle auf den Seminaren und ja, das kannst du vielleicht am besten beurteilen, sind auch ganz wertvoll, einfach um das Jahr weiter zu gestalten, um auch wirklich zu prüfen, was habe ich gelernt, was habe ich erfahren in der bisherigen Zeit und was möchte ich vielleicht auch noch von dem Rest des Jahres.
Da hoffe ich natürlich, dass du mir deine neuen Erkenntnisse, Lotta, natürlich die Woche oder nächste Woche mal erzählst oder uns, deinen Kollegen. Das müssen wir noch
machen. Ja, und quasi, da wären wir auch schon bei der letzten Frage. Welchen Mehrwert hat ein FSJ denn jetzt für die Freiwilligen und die Einsatzstellen? Also ist so ein Geben und Nehmen, kann man das so bezeichnen?
Ja, ich hoffe im besten Fall. Das kann vielleicht dann deine Einsatzstelle auch beantworten, ob das sozusagen ein Geben und Nehmen ist. Für uns als Träger ist es natürlich so, also wir wissen, wie viel Arbeit es bedeutet, natürlich für Einsatzstellen Freiwillige aufzunehmen. Wie ich eingangs schon gesagt habe, kostet es ja auch Zeit, jemanden wirklich adäquat zu begleiten und anzuleiten. Aber im besten Falle hat es natürlich dann auch irgendwann einen Mehrwert für die Einsatzstelle. Also dass sie nicht nur sagen, okay, wir bieten hier einem jungen Menschen die Möglichkeit, unsere Arbeit kennenzulernen, sondern wir haben vielleicht auch jemanden vor Ort, der eigene Ideen mit einbringt, der uns nochmal als Einsatzstelle einen anderen Blick liefert auf die Zielgruppe, die wir vielleicht so sonst nicht im Fokus haben. Oder die Freiwillige, vielleicht kannst du das auch bestätigen, bringt vielleicht nochmal andere Themen mit. Also wirklich Themen, die so sonst nicht so auf der Agenda der Einsatzstelle sind. Das ist so der beste Fall, der eintreten kann, dass eine Einsatzstelle sagt, okay, wir haben hier auch jemanden, der Lust hat mitzumachen, der Ideen mitbringt, der Zielgruppen eröffnet, der uns vielleicht auch nach dem Freiwilligendienst noch erhalten bleibt. Also gerade viele Einrichtungen, ob das jetzt im Kulturbereich oder im Politikbereich sind, die arbeiten ja auch gerne mit Freiwilligen, nachdem der Freiwilligendienst zu Ende ist. Das heißt, man hat ja immer vielleicht auch Aufgabenbereiche, wo man Unterstützung braucht, wo man Menschen braucht, die einem in gewissen Bereichen einfach helfen. Und da sozusagen das Netzwerk zu erweitern, das ist, glaube ich, auch ein Mehrwert für die Einsatzstellen. Für die Freiwilligen ist es natürlich unseres Erachtens ein wunderbares Format, sich zu beteiligen. Das heißt, Beteiligung spielt ja einfach eine große Rolle in unserer Gesellschaft, hat immer einen höheren Stellenwert, bekommt auch immer einen höheren Stellenwert auch. Also ich möchte als junger Mensch auch die Möglichkeit haben, die Gesellschaft hier mitzugestalten, gehört zu werden. Und da sind Freiwilligendienste wirklich wunderbar geeignet, um einfach vor Ort etwas zu leisten, etwas einzubringen. Nicht nur zu meckern vielleicht auch über die Gesellschaft, sondern wirklich auch etwas dafür zu tun und sich in unterschiedlichen Bereichen dafür auch einzusetzen, dass sich ja etwas verändert, dass ich gehört werde, dass meine Themen gehört werden. Dafür sind Freiwilligendienste, glaube ich, sehr gut geeignet. Und natürlich im besten Fall halt für die berufliche Orientierung. Das ist ja das, was bei uns sozusagen auch mit oben drauf steht. Also die Möglichkeit zu bekommen, nach der Schule nochmal irgendwo Einblicke zu bekommen in bestimmte Bereiche, Erfahrungen zu sammeln, die einem dann auch dabei helfen, zu gucken, okay, was möchte ich vielleicht noch für eine Ausbildung machen oder für ein Studium? Ist der Bereich für mich geeignet? Ich glaube, da ist es wirklich gut, mal ja Vollzeit irgendwo vor Ort auch zu arbeiten. Nicht nur mal ein Wochenpraktikum zu machen oder sich mit jemandem darüber zu unterhalten, sondern wirklich mal über ein Jahr lang 40 Stunden dort zu arbeiten, die Menschen kennenzulernen, die da arbeiten, zu wissen, okay, was für eine Ausbildung brauche ich, um in einer Gewerkschaft zu arbeiten? Oder wie sind die Menschen, die jetzt in einer Gewerkschaft arbeiten, wie sind die da gelandet? Haben die alle dasselbe Studium hinter sich oder dieselbe Ausbildung oder sind da die Wege vielleicht auch verschlungen? Das spielt für die meisten Freiwillige wirklich eine große Rolle und da legen wir auch natürlich einen Fokus drauf, dass das in irgendeiner Art und Weise auch stattfindet.
Vielleicht als Ergänzung, weil ja die Einsatzstellen am Anfang von dir angesprochen wurden. Also wir beteiligen uns ja in dem oder sind Einsatzstelle seit dem ersten Jahrgang FSJ-Politik und für uns gibt's den totalen großen Mehrwert. Ne? Es war ein bisschen schwierig mit Corona und Homeoffice und so, aber das trifft ja für alle zu. Aber das, was du gesagt hast, am Anfang ist halt, sag mal, der Aufwand größer als der Nutzen für die Einsatzstelle und das kehrt sich aber im Laufe des Jahres um und irgendwann sind wir alle ganz froh, dass das Freiwillige da ist. Und also in dem konkreten Fall, weil du da noch einmal gesagt hast, vielleicht kann kann die Freiwillige, der Freiwillige ja auch Ideen oder ihr Wissen einbringen. Um ein Beispiel zu nennen, Social Media, da für die jüngere Zielgruppe, da kriege ich immer Tipps und Tricks von Lotta, weil ich die Dinge falsch oder umständlich formuliere und sie ist da irgendwie firm drin oder besser drin. Und das ist für uns total wichtig, diese Perspektive auch eines jungen Menschen zu haben. Wir sind alle, das muss man so sagen, mittelalt und alt bei uns in der Landesgeschäftsstelle. Und die jungen Leute, wir wollen ja junge Leute auch ansprechen über Social Media und die Sprache und die Art und Weise, die Kommunikation, die bringt sie uns quasi bei.
Da lohnt sich das viele am Handy sein einfach.
Ja, das ist, glaube ich, ein super Beispiel, ne? Also da können, glaube ich, viele Einsatzstellen dem sofort zustimmen und sagen, wir brauchen jemanden, Jungs, der sich mit den Social-Media-Kanälen beschäftigen kann, weil das einfach etwas ist, was immer so ein bisschen hinten runterfällt. Beziehungsweise passiert da ja total viel. Und das war, was vor 5 Jahren irgendwie aktuell war, ist ja heute überhaupt nicht mehr aktuell bei den jungen Menschen. Und wenn man da den Zugang auch behalten möchte als Einrichtung, dann ist es auf jeden Fall super, unter anderem da auch jemanden zu haben, der ja die Zielgruppe darstellt und sich auskennt mit diesen Kanälen.
Gut, ich denke, mit 20 Minuten wären wir da jetzt auch schon an unserem Zeitlimit auf jeden Fall. Danke für deine Interviewbereitschaft.
Ja, vielen Dank auch. Ja. Gut, ja, dann danke ich dir auf jeden Fall für die Einladung und ja, einen schönen Nachmittag noch.
Ja. Dir auch. Tschüss.
Danke, tschüss.
Wir begrüßen in einem Vorabgespräch, wieder mal per Videokonferenz aufgenommen, Thomas Hoffmann. Thomas Hoffmann ist stellvertretender Landesvorsitzender der GEW und, das ist ganz wichtig, deswegen befragen wir ihn heute, er ist auch Personalratsvorsitzender an der Hochschule in Nordhausen. Erstmal hallo Thomas.
Ja, hallo Michael.
Warum ist das so wichtig? Weil du hast für die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft einen Beitrag verfasst in der neuesten Mitgliederzeitschrift. Und der handelt darüber, wie ist denn eigentlich die Situation an den Thüringer Hochschulen? Du hast die schöne Überschrift gewählt, die Thüringer Hochschulen tasten sich durch die Pandemie. Das sagt ja schon viel aus. Und wir wollen so ein bisschen jetzt mal reinbohren, was läuft da eigentlich gerade in diesem Wintersemester oder was läuft eben auch nicht. Zunächst erstmal, du schreibst, das Wintersemester 2021/22 ist in Präsenz oder sollte es zumindest sein. So war das Vorhaben. Wie war es denn davor im letzten Jahr? Also da, wenn man deinem Beitrag folgt, gibt es ja sozusagen eine Reihe, eine unendliche Kette von neuen Verordnungen, Beschlüssen, Vorgaben etc. Also irgendwie tendenziell unübersichtlich
ist das. Tendenziell unübersichtlich kann man sagen. Man muss vor allem auch dazu noch sagen, dass natürlich die Hochschulen eine gewisse Autonomie haben, auch festzulegen, wie sie was organisieren und im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben und Absprachen zwischen den Hochschulen und dem Ministerium jede Hochschule dann wiederum für sich entscheidet, wie sie was umsetzt. Insofern ist es von Hochschule zu Hochschule unterschiedlich. Es gibt Hochschulen, die schon seit Beginn der Pandemie sich eher für einen Online-Modus entschieden haben. Es gibt andere Hochschulen, die eher in die Richtung gegangen sind, so viel Präsenz wie möglich. In allen Hochschulen war es, ich sag mal, seit 3 Semestern jetzt, also seit Beginn der Pandemie, überwiegend Online-Modus, also Online-Lehre und auch Online-Prüfungen mit einem, ja dann, ich sag mal, mehr oder weniger ausgeprägten Präsenz Anteil, wobei der Präsenzanteil abhing dann von der Art der Lehrveranstaltung, vom Fachgebiet, aber auch oft auch vom jeweiligen Vorlieben des oder der Lehrenden. Ja. Das heißt, es gibt Lehrende, die also lieber Präsenz machen und Lehrende, die lieber online machen, weil die es inzwischen gelernt haben, dass sie lieber online machen. Davor wussten sie es wahrscheinlich auch nicht.
Das kann ja auch natürlich auch sehr vom Fach abhängen. Also ein Geschichtsseminar ist vielleicht anders zu halten, online vielleicht leichter zu halten als eine Vorlesung in einem technischen Bereich, wo man auch was zeigen muss oder sowas.
Genauso stellt sich das auch heraus, dass also im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften die Tendenz eher zu online geht und im Bereich der Ingenieurwissenschaften doch eher im Bereich zu Präsenz. Also wenn ich das mal gegenüberstelle, ich denke, die Universität Erfurt als geisteswissenschaftliche Universität hat einen sehr viel größeren Online-Anteil als die TU Ilmenau als technische Universität, wo sehr viel mehr Präsenz auch ist.
Jetzt sind ja in den Medien, wird man ja Dauerbeschallt seit 2 Jahren. Es ist ja auch die Frage der, ich sag mal, der unglücklichen Lage der Studierenden immer wieder eine Rolle und wie schlecht es tatsächlich ist, ständig online sein zu müssen, also auch für das ganze Konstrukt Studium. So, jetzt ist daraufhin und weil die Inzidenzzahlen niedrig waren im September, Oktober, ist beschlossen worden, alle Thüringer Hochschulen möchten jetzt bitte wieder in Präsenz unterrichten und lehren. Davon ist nicht viel übrig geblieben, oder?
Genau so ist es. Also es hat über den Sommer insbesondere das Ministerium einen ganz starken Druck gemacht, wieder in vollen Präsenzbetrieb überzugehen. Ich sag mal, was ja zunächst gerechtfertigt ist. Insofern, es gibt Studierende, die haben seit 1,5 Jahren keine Hochschule von innen gesehen. Die kennen ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen nicht als Menschen. Und der intellektuelle, akademische Diskurs, der lebt auch von der direkten Begegnung, vom direkten Austausch zwischen Menschen. Und da ist dieser Online-Modus natürlich nicht ideal. Aus dem Grunde hat das Ministerium starken Druck gemacht und die Hochschulen haben auch mitgemacht, dass sie gesagt haben, wir starten in Präsenz. Oder nicht, wir starten in Präsenz, wir wollen das Wintersemester in Präsenz durchführen. Da fängt das Problem schon an. Die Hochschulen haben doch gar nicht genug Platz. Die hatten auch vor der Pandemie nicht genügend Platz für einen Präsenzbetrieb mit allen Studierenden. Wir alle kennen Lehrveranstaltungen, wo Studierende am Rand stehen oder beziehungsweise auf Treppen sitzen. Das gibt es an fast allen Hochschulen, auch an fast allen Thüringer Hochschulen, diese Situation, weil einfach die Räume, die Plätze gar nicht geplant sind dafür, dass alle Studierenden immer da sind. Das kommt noch aus Zeiten von vor Bachelor und Master, wo die Studis sowieso nicht so häufig in Präsenz im Betrieb an der Hochschule waren, um das mal höflich auszudrücken. Da war genug Platz, aber spätestens seit Bologna reicht der Platz nicht aus, weil man sich gewundert hat, die Studierenden sind ja auf einmal alle da. Und so kann man, wenn man Präsenzbetrieb durchführen möchte, wie er vor der Pandemie war, dann kann man nicht die Abstandsregelung und die Hygieneregeln und so weiter einhalten. Und das ganze Problem war dabei, bei dem Drängen auf Präsenzbetrieb des Ministeriums und der Hochschule und die Hochschulleitung, die dem nachgegeben haben, dass man einfach schlichtweg es versucht hat zu machen wie vor der Pandemie. Und deswegen auch in der Verordnung seitens des Landes beispielsweise das Abstandsgebot von 1,5 Metern, was wir an sich überall haben, für Präsenzveranstaltungen in Hochschulen aufgehoben worden ist. Aus meiner Sicht war klar, dass das nicht gut gehen konnte und dass dann auch irgendwann wieder ein schleichender Übergang zum Online-Betrieb stattfinden wird.
Jetzt sagst du aus deiner Sicht, du sagst es auch als Personalratsvorsitzender der Hochschule, nehme ich an, und wenn ja, solche Bedenken äußerst du doch oder äußert ihr als Personalrat gegenüber der Hochschulleitung, nehme ich an, dass ihr das macht.
Ja.
Die werden dann ignoriert, oder?
Das Bequemste ist immer zu sagen, denn das Ministerium will es aber so.
Okay.
Und wir stehen in der Pflicht, wir äußern Bedenken. In der Regel tritt auch das alles ein, was wir vorhersagen. Also wir haben schon im September gesagt, also auch im September, als in Präsenz gestartet worden ist, da waren wir schon im Moment stark steigender Inzidenzen. Da haben wir schon gesagt, das Semester wird aber nicht in Präsenz beendet werden. Aber da geht man so ziemlich blind rein immer. Und das finde ich so ein bisschen ärgerlich. Anstatt sich wirklich zu überlegen, wie kann man Studium neu denken, neu konzipieren, so dass Präsenz möglich ist. Und Präsenz möglich ist auch unter Pandemiebedingungen. Denn Präsenz ist ganz wichtig. Eben der akademische Diskurs lebt von Präsenz. Und wir brauchen die. Aber man muss die dann auch so gestalten, dass er auch wirklich möglich ist und auch, ich sag mal, ein ganzes Semester durchgehalten werden kann. Und da finde ich so ein bisschen schade, dass es da so an neuen Ideen und Kreativität fehlt.
Ich sag mal, an den Beschäftigten liegt es ja nicht. Das hast du in deinem Artikel auch geschrieben. Sehr erfreuliche Impfquote unter den Beschäftigten, über 90%. Daran liegt es ja nicht. Aber wenn du jetzt sagst, neues Denken, neue Konzepte, wie kann man Präsenz denn herstellen, trotz Pandemie? Jetzt hast du in deinem Text ein Beispiel genannt, zum Beispiel intelligente Raumplanung, Wechselmodelle. Kannst du das mal ein bisschen ausführen? Was heißt das?
Ja, also ich kriege es mit von unseren Studierenden, die ein Erasmus-Studium in anderen europäischen Ländern machen, dass die zum Beispiel dann haben Präsenzwochen und Online-Wochen als Beispiel. Ich kriege oder dass es Präsenztage und Online-Tage gibt. Ich kriege es auch von Kollegen und Kolleginnen mit, beispielsweise ein irischer Kollege, der mir gesagt hat, ja, Donnerstag ist sein Präsenztag. Und ansonsten die anderen Tage lehrt er im Online-Betrieb. Es würde bedeuten, dass man sich überlegt, ja, für welche Lehrveranstaltung, für welche Art von Lehrveranstaltung und für welche Lehrveranstaltung ist Präsenz erforderlich? Und dass man dann entsprechend plant, dass einige Lehrveranstaltungen präsent stattfinden und einige online stattfinden. Und so hat man dann immer weniger Menschen auf dem Campus und da kann man auch mehr die Abstände gewährleisten. Man kann den Wechsel auch anders gestalten. Nehmen wir an, man würde wirklich feststellen in einem Studiengang, dass Präsenz an sich bei allen Lehrveranstaltungen wichtig ist. Ja, dann könnte man aber auch abwechselnd Online-Wochen machen und Präsenzwochen und das so planen. Natürlich auch so planen, dass es für die Studierenden geht. Nicht, dass man dann zwischen einer Präsenzveranstaltung und einer Online-Veranstaltung 15 Minuten hat. Das muss schon tageweise oder halbtageweise gehen. Aber das entsprechend intelligent geplant, so dass alle Präsenz haben, alle aber auch Online-Phasen haben und das gut aufeinander abgestimmt.
Könnte man sagen, dass die Deutschen oder die Unis in Thüringen einfach zu bequem sind, sich solche Konzepte auszudenken oder sich inspirieren zu lassen von den anderen?
Also einen gewissen Mangel an Kreativität würde ich schon unterstellen, weil natürlich viele Menschen dazu neigen und auch an den Hochschulen Sachen so zu machen, wie sie schon immer waren. Und warum sollte man es denn anders machen? Zum Teil, ich sag mal, was Bequemlichkeit angeht, kann ich mir auch vorstellen, dass es die gewisse Scheu ist von Hochschulleitungen, eventuell Konflikte, insbesondere mit Professorinnen und Professoren einzugehen. Denn eine solche intelligente Planung würde natürlich auch bedeuten, dass man die Woche von Montag früh bis Freitagabend und auch die Tage von morgens bis abends ausfüllen muss. Und da gibt es gerade unter Professorinnen und Professoren bestimmte Gewohnheitsrechte, dass man doch nur an bestimmten Tagen lehrt. Und diese Tage, die häufen sich auch so oft in der Wochenmitte. Und da könnte es,
Berühmt
ja, und da könnte es eventuell zu Konflikten, das birgt ein Konfliktpotenzial in sich. Und da denke ich schon, dass da die Scheu mancher Hochschulleitung ist, diese Konflikte einzugehen.
Gut, das wäre ja dann quasi ein deutsches Problem, weil die Rechte der verbeamteten Professoren sind ja in allen Bundesländern ähnlich, international vielleicht nicht ganz so. Zum Abschluss die Frage, eine Lösung, die hattest du relativ am Anfang als ein Problem benannt, nämlich das Raumproblem. Eine Lösung für nicht diese Pandemie, aber vielleicht für kommende, wäre natürlich einfach an der baulichen Situation der Hochschulen etwas zu ändern. Das ist natürlich eine sehr langfristige Lösung. Siehst du da Spielräume oder dass sowas angegangen wird oder ist das etwas, über das man gar nicht weiter nachdenkt?
Das ist eine Sache, die unbedingt angegangen werden muss. Inwiefern dann darüber nachgedacht wird, ist es natürlich schwierig zu sagen, weil inzwischen die Bundesländer Autonomie darüber haben, wie viel Mittel sie nur im Bau stecken oder nicht. Und das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Und zum Beispiel bei Beispiel Thüringen, bei insgesamt guter Hochschulfinanzierung. Also können die Hochschulen sich jetzt nicht beklagen über die Mittel, die Haushaltsmittel, die sie regelmäßig bekommen im Rahmen der Rahmenvereinbarung 5, ist der Hochschulbau aber sträflich vernachlässigt. Und da muss dringend was getan werden. An allen Thüringer Hochschulen gibt es sehr viel weniger flächenbezogene Studienplätze, also wirklich Plätze, die räumlich da sind, als es Studierende gibt. Und da muss unbedingt was geschehen. Und da ist natürlich zu überlegen, ob man nicht doch wieder Bundesmittel zweckgebunden für den Hochschulbau einsetzt, wie es übrigens vor bis zu 20 Jahren schon mal war, dass also Bundesmittel für Hochschulbau eingesetzt worden sind, aber nur, wenn sie zu gleichen Maßen kofinanziert worden sind durch die Länder. Jetzt werden die Mittel, wo sind sie durchgereicht worden an die Länder und die Länder können machen, was sie wollen. Und da werden die Prioritäten unterschiedlich gesetzt. Und ich denke, da ist wirklich ein Gebiet, wo wirklich was getan muss, insbesondere um die Hochschulen räumlich zeitgemäß auszustatten und dass Hörsäle dann keinen Sardinenbüchsen sich mehr ähneln, wo die Leute dann eng gedrängt zusammen sind, sondern wirklich ein bisschen mehr Platz ist.
Gut, Thomas. Wir danken dir. Wir haben ein Bild bekommen. Wie sieht es aus an den Thüringer Hochschulen? Was hat sich da jetzt geändert? Mit viel Schwung in die Präsenz und dann mit wenig Schwung online rausgekommen. Nochmal Dankeschön.
Ja, und danke auch. Tschüss.
Sie hören einen Podcast der Sendung Bildung in Thüringen von Radio Frei.
Und wir begrüßen im Studio oder in der Videokonferenz vorab Uwe Rosbach. Uwe Rosbach ist bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft der Referatsleiter im Bereich Erwachsenenbildung, berufliche Fort- und Weiterbildung. Hallo Uwe.
Hallo.
Hallo. Und Lotta führt mit mir zusammen das Interview. Uwe, du hast in der neuen Zeitung, in dem es schwerpunktmäßig ja um die verschiedenen Bildungsbereiche geht und wie die von Corona mehr oder weniger betroffen sind und was so die aktuellen Problemlagen sind, hast du einen Artikel geschrieben, The Hill We Climb? Heißt das so? Oder Climb?
Nee, also ich würde es eher The Hill We Climb aussprechen. The Hill We Climb.
Okay. Amanda Gorman.
So, so ist das, wenn die FSJlerin einen verbessert im Englischen. deutsches Thema Erwachsenenbildung und Corona im Jahr 3. Und du hast, ich sag mal, eine gemischte Bilanz gezogen und über die wollen wir jetzt dich ausquetschen. Die Frage 1 ist, es gibt grundlegende Probleme in der Erwachsenenweiterbildung, auch schon vor Corona. Die treten jetzt noch mal stärker zutage. Aber vielleicht erst mal zum Einstieg, was sind denn grundlegende Probleme in diesem Bildungsbereich?
Ja, das grundlegende Problem ist, anders als in anderen Bildungsbereichen gibt es fast keinen gesetzlichen Anspruch der Menschen, die Weiterbildung machen, sondern alles wird mehr oder weniger projektförmig organisiert. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Das ist auch kein Thüringer Spezifikum, sondern das ist weit überwiegend mittlerweile überall so.
Das ist eine Entwicklung, wo es hingeht, oder gibt es Bundesländer, wo es anders ist, oder vielleicht auch andere Länder, die du kennst, wo das anders ist? Gibt es Bereiche, wo sozusagen Erwachsenenweiterbildung fest institutionalisiert ist?
Ja, eine institutionelle Struktur gibt es natürlich in allen Bundesländern. Das Problem ist halt nur, dass die Aufgaben der Weiterbildung immer größer werden, aber die Ressourcen, die den einzelnen Einrichtungen, die gesetzlich anerkannt sind zum Beispiel, die das durchführen, dass dort seit mehreren Jahrzehnten eigentlich die Mittel eher stagnieren und darüber hinaus aber für zusätzliche Aufgaben immer wieder Projektmittel aus unterschiedlichen Fördertöpfen der Erwachsenenbildung zum Umsetzen zur Verfügung gestellt werden. Mhm. Und das ist eine Tendenz, die gibt es seit langem. Das ist im Moment auch nicht absehbar, dass sich das grundlegend ändern wird. Das ist der Weg, den wir begangen haben in den letzten 20 Jahren, denke ich mal. Und das ist jetzt der Status quo.
Wenn du jetzt sagst, Projektfinanzierung oder Orientierung auf Projektmittel, damit ist ja verbunden quasi, und damit sind verbunden aus gewerkschaftlicher Sicht geschaut, unsichere Perspektiven für die Beschäftigten. Das ist das Hauptproblem, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, das trifft einen großen Teil der Beschäftigung in den Erwachsenenbildungseinrichtungen, weil die Einrichtung selbst nur für eine begrenzte Zeit mit externen öffentlichen Mitteln rechnen können. Es gibt natürlich auch Volkshochschulen, in Thüringen und in anderen Bundesländern, da werden die Leute unbefristet beschäftigt. Es gibt auch Erwachsenenbildungsträger, wo Menschen unbefristet beschäftigt werden. Aber das ist häufig nur ein kleiner Teil, beziehungsweise es ist in vielen Bereichen eben wirklich der kleinere Teil der Beschäftigung. Das heißt also, es sind befristete Arbeitsverträge häufig, befristet zum Teil auch nur auf ein Jahr. Dann gibt es Kettenbefristungen und es ist halt eben eine sehr unsichere Perspektive für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in dem Sektor arbeiten wollen. Und das ist ja ein Unterschied, also zum Beispiel zum Schulsystem oder zu den Kindertageseinrichtungen, zum Teil auch in den Hochschulen, obwohl da sind wir ähnlich aufgestellt. In den Hochschulen gibt es ja auch eine ganze Reihe von Beschäftigten, vor allem im Wissenschaftsbereich, die befristet beschäftigt werden. Aus anderen Gründen als in der Weiterbildung, aber aus ähnlichen, weil dort auch eine Projektfinanzierung häufig für Wissenschaft angeraten ist. Aber ein Universitätsprofessor wird nicht als Projektmitarbeiter beschäftigt.
Also scheuen sich dann die Beschäftigten oder vielleicht zukünftig Beschäftigten, weil sie überhaupt nicht wissen, was erwartet mich in 1, 2, 5 Jahren?
Ja, scheuen ist gut gesagt. Da sind wir beim nächsten Thema Fachkräfteperspektiven. Eine ganze Zeit lang, als das Schulsystem nicht so viele Beschäftigte aufnehmen konnte, kamen viele in die Erwachsenenbildung, weil das eine Alternative war, bevor sie was anderes machen, was nicht im Bildungsbereich. Mittlerweile hat sich das völlig umgedreht. Wir haben Lehrerinnenmangel im gesamten Schulsystem über alle Fächer hinweg. Und dort sind natürlich die Beschäftigungsbedingungen deutlich besser, wenn man allein die Frage nach der Befristung, auch nach der Bezahlung angeht. So dass die Erwachsenenbildung im Moment, und in Thüringen ist es, glaube ich, ganz besonders gravierend, weil wir hier einen leergefegten Arbeitsmarkt mehr oder weniger haben, dann auch nicht mehr in die Erwachsenenbildung einsteigen, sondern da gibt es bessere Beschäftigungsperspektiven woanders. Nicht nur im Schulsystem, sondern auch in privaten Betrieben, also als Ausbilder dort oder was weiß ich. Also jedenfalls ist das ein Problem, vor dem wir mittlerweile schon stehen.
Gelöst werden kann das Problem ja durch dauerhafte Perspektiven, bessere Bezahlung etc. Das klang ja jetzt schon an. Das muss ja jetzt auch dem dümmsten Politiker irgendwie klar sein. Das gibt es ja auch in anderen Bereichen und dann wird meistens was verbessert oder öfter was verbessert. Warum passiert das nicht in der Erwachsenen- und Weiterbildung? Noch dazu, wir Rot-Rot-Grün an der Regierung haben. Warum die ja immer vor sich hertragen, keine prekäre Beschäftigung, dauerhafte Arbeitsverhältnisse. Warum passiert das dort nicht?
Ja, das fällt nicht auf. Sagen wir, das ist im Unterschied, also zum Beispiel zum Schulsystem, sind die Teilnehmenden und ihre quasi Erziehungsberechtigten oder auch die Studierenden in der Erwachsenenbildung oder in der Weiterbildung, auch in der beruflichen Weiterbildung, sind kein Fund, das sich über diese Bedingungen beschwert. Also wenn eine Einrichtung kein Angebot mehr macht und keiner da etwas wahrnehmen kann, eine Volkshochschule ihr Angebot einschränkt oder so, fällt das kaum auf. Es gibt keinen politischen Aufschrei, es wird überhaupt nicht bemerkt. Und die Kursanten, wie man da so schön sagt im Volkshochschuldeutsch, die sind halt keine organisierte Menge, sondern die treffen sich ja auch im Zweifel nur in einer kleinen Gruppe, aber nie als Gesamtschülerinnen oder als Gesamtstudierende.
Liegt es, dass es nicht auffällt daran, dass es ja keine Schulpflicht wie bei den unter 18-Jährigen gibt?
Ja, Weiterbildung und Erwachsenenbildung ist etwas, was freiwillig ist. Es gibt keinen Rechtsanspruch darauf, also und es gibt auch keine Verpflichtung, sich weiterzubilden, obwohl ein großer Teil der Weiterbildung, der gemacht wird, natürlich beruflich veranlasst ist und im Zweifel auch betrieblich. Aber das sind noch Sachen, die funktionieren noch leidlich gut, aber alles das, was auf dem freien Markt, in Anführungsstrichen Markt, also was man frei ausschreibt, also Gesundheitskurse, Fremdsprachenkurse in der Volkshochschule oder bei anderen Trägern, ja, da muss man sich die Kundschaft auch suchen. Das ist ja auch ein bisschen anders als in den anderen Bildungsbereichen. Das ist ein großer Vorteil der Erwachsenenbildung, weil normalerweise kommen da nur Leute, die sich auch bilden lassen wollen, sodass auch das pädagogische Setting dort eigentlich sehr viel attraktiver ist als in den sonstigen Bildungsbereichen. Viele Reformimpulse sind auch aus der Erwachsenenbildung gekommen, aber sie hat halt immer den Nachteil, dass sie keinen festen Stamm von Teilnehmenden hat. Es sei denn, es gibt so etwas wie in den letzten Jahren verstärkt, also Kurse für Migrantinnen oder so zum Erwerb der deutschen Sprache oder sowas, ne? Wo es eine gewisse Verpflichtung gibt, wenn man einen Aufenthaltstitel erwerben will und ähnliches, dann muss man das tun, aber ansonsten ist Erwachsenenbildung und auch weit überwiegend berufliche Fortbildung eine freiwillige Angelegenheit.
Ja, und das war Bildung in Thüringen, die Sendung im Februar 2022. Wir senden ja nur noch einmal im Monat. An meiner Seite war heute Lotta Lind, FSJlerin Politik bei der GEW Thüringen. Hat sie Spaß gemacht?
Ich fand's cool. Hat Spaß gemacht.
Alles klar. Und wir danken euch fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.